wir erwarten 50 Wählversuche von 9 bis 11, 20 Exposés verschicken und im Bestfall 4 bis 5 Besichtigungstermine zu vereinbaren pro Tag. Das zieht sich dann über die Woche und über den Monat hinweg und dann können wir relativ gut messen, welcher Mitarbeiter macht Umsatz und welcher macht keinen Umsatz. Also wir messen unsere Mitarbeiter nicht nach dem Umsatz, sondern nach den Aktivitäten. Ich sage, der Umsatz kommt immer von allein, wenn man diszipliniert an der Arbeitsweise dranbleibt und nicht vom Weg abfällt.
Wie lange braucht ihr vom Alleinauftrag bis zum Vermarktungsstart?
In der Regel 5 bis 7 Werktage. Unser Auftrag läuft und dementsprechend brauchen wir Geschwindigkeit. Unsere Vermarktungsdauer können wir nicht beeinflussen, aber die Aufbereitungszeit können wir beeinflussen. Und dann fängt die Vermarktung an und da haben wir tatsächlich eine Transaktionszeit über alle 400 Transaktionen, die wir letztes Jahr getätigt haben, von 93 Tagen. Ich sage immer, wer eine Immobilie in 2 Wochen verkauft, hat Geld verschenkt und wer länger als 6 Monate braucht, hat die Immobilie zu teuer eingewertet. Und ich glaube, die Einwertung der Immobilie ist mit eins der wichtigsten Themen. Gut, unser Wachstum die letzten Jahre waren immer zwischen 25% und 30%. Das streben wir natürlich auch dieses Jahr wieder an. Unser Ziel ist es, eins der größten inhabergeführten Immobilienunternehmen in Deutschland zu werden. Das ist ein großes und ambitioniertes Ziel. Wir arbeiten tagtäglich dran. Wenn wir es schaffen, sind wir stolz drauf. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir es probiert.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Guten Tag und herzlich willkommen aus Ludwigsburg. Hier sitze ich heute mit Luciano Bellobono und zwar in einem ganz exklusiven Raum. Zum ersten Mal gibt es den Immokaiser-Podcast, nämlich aus einem Schließfachraum einer ehemaligen Bank. Wir sind hier, es ist jetzt nicht zu sehen, seitlich gibt es ganz viele Schließfächer von uns. Wir haben nichts zu tun mit Gelsenkirchen, Luciano, oder?
Nein, tatsächlich nicht.
Nein, das können wir abstreiten. Und ja, mir gegenüber sitzt, wie gesagt, Luciano Bellobono, der Gründer und Gesellschafter von Weitblick Immobilien, gemeinsam aufgebaut mit seinem Partner Alexander Wieland. Und ja, Weitblick Immobilien ist Teil der Weitblick-Gruppe. Also es gibt noch eine größere Struktur darüber. Wir sprechen heute über Unternehmertum, systematisch Maklerunternehmen aufbauen. Da ist der Luciano Experte drin, denn er sieht die Maklerdienstleistung nicht unbedingt nur als personenbezogene Leistung, sondern ihm ist wichtig, dass es personenunabhängig auch funktioniert und skalierbar ist. Das wird heute Hauptthema sein. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Lieber Luciano, herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast.
Vielen Dank, dass wir den Podcast zusammen aufnehmen. Genau, ich freue mich auf eine spannende Unterhaltung. Und ja.
Let's go, ja?
Let's go.
Genau, wir starten in den Immokaiser-Pod immer mit einer Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1 ist, wo tankst du eigentlich selber deinen Akku auf?
Wo tanke ich meinen Akku auf? Eigentlich ganz klar in den Bergen. Abstand, Ruhe und eine Perspektive. Ich denke, in den Bergen sehe ich natürlich vieles klarer als im Alltagsgeschäft. Und ja, das ist für mich Weitblick.
Hast du einen Lieblingsort in den Bergen?
Nö, tatsächlich. Vom Allgäu bis Österreich, eigentlich überall in den Bergen, fühle ich mich eigentlich wohl.
Und auf einer Baustelle könntest du da selber Hand anlegen?
Tatsächlich bin ich handwerklich nicht unbegabt, aber das überlasse ich lieber unseren Fachkräften. Mein Mehrwert sehe ich eher darin, Strukturen und Arbeitsprozesse zu schaffen und nicht selber eine Trockenbauwand zu setzen.
Und ich gehe mal davon aus, wir sind in einem Immobilienpodcast, du bist Immobilienmakler, du besitzt auch selber Immobilien?
Ja, ich besitze auch Immobilien. Nicht aus emotionaler Sicht, sondern eher als unternehmerische Logik. Immobilien sind für mich ein Geschäftsmodell und kein Statussymbol.
Ja, sehr gut. Dann lass uns in den Pod reinstarten. Luciano, erste Frage, dein Name, Bellobono, ne?
Also, Bellobono.
Hört sich doppelt gut an,
ja.
Mit meinen Lateinkenntnissen. Kannst du sagen, was der Name bedeutet?
Bellobono, schön und gut.
Schön und gut,
ja. Ja, genau.
Sehr gut. Und wie bist du denn eigentlich ins Maklergeschäft gekommen?
Ja, ich habe klassisch eine Ausbildung als Immobilienkaufmann gemacht. 2008 habe ich da angefangen, beziehungsweise 2006 war das schon, habe ich angefangen mit einer klassischen Ausbildung in der Hausverwaltung und habe dann bei einem regionalen Bauträger gearbeitet und habe mich dann 2012 selbstständig gemacht als Immobilienkaufmann.
Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, dass du dich jetzt selbstständig machen möchtest?
Ja, für mich, also ich glaube, als mir bewusst wurde, dass ich Verantwortung übernehmen möchte, anstatt immer zu hören, was alles nicht funktioniert. Ich wollte nicht ein Teil von einem System sein, sondern ich wollte ein eigenes System aufbauen.
Wo kam der Gedanke her? Es muss ja irgendwie eine Initialzündung gegeben haben. Oder war das ein längerer Entwicklungsprozess?
Das war ein längerer Prozess, wobei ich ganz klar sagen muss, ich war relativ jung. Ich war 21 Jahre alt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Jugendlicher Leichtsinn kann man natürlich dazu sagen, aber mir war schon eigentlich von früh auf klar, dass ich was Eigenes schaffen möchte und das hat mich auch angetrieben, da die Firma dann 2012 zu gründen.
Wir haben ja auch eingangs, habe ich ja auch gesagt, hier geht es auch um Makler mit System. Du positionierst dich ja auch nicht als Makler, sondern als Unternehmer und Architekt eines Maklerunternehmens. Wann ist dir irgendwie klar geworden, es braucht Prozesse und System, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen?
Ja, also 2008 war ja die Wirtschaftskrise, wie es ja Ihnen bekannt ist. Da konnte ich viel mitnehmen. Da war ich noch relativ jung, habe bei einem Bauträger gearbeitet und für mich war klar, dass man, dass so eine Krise brutal ehrlich ist und wir für uns natürlich sehen mussten, wie es entwickelt sich das. Prozesse zu bauen, die auch eine Krise überstehen, also eine Krise tragen, Cashflow zu schätzen, dass man natürlich auch liquide ist in den Momenten und das hilft uns heute auch immer noch weiter, Entscheidungen richtig zu treffen.
Hast du von vornherein auch auf bestimmte Marketinginstrumente gesetzt, um eben auch zügig Cashflow positiv zu wachsen?
Nee, tatsächlich, das Marketing war ja früher kein großer Teil unserer Immobilientums, sondern das kam über die Zeit, über die Digitalisierung, wo das natürlich gewachsen ist. Marketing ist auch kein Beiwerk mehr mittlerweile bei uns, sondern ein Kerngeschäft, was sehr, sehr wichtig ist, um digital und auch offline gut dazustehen, um Kunden zu generieren, Leads zu generieren. Und dementsprechend ist Marketing mit eins der wichtigsten Bestandteile in unserem Unternehmen. Wir haben eine eigene Marketingabteilung, mit einem Fotograf, Videograf, einem Grafiker, einem Head of Marketing. Also wir geben sehr viel Geld im Marketing aus. Schon von Anfang an, also seit ich die Firma gegründet habe, geben wir knapp 20% unseres Umsatzes ins Marketing aus. Und ich glaube auch durch dieses Marketing haben wir es auch geschafft, so kontinuierlich zu wachsen die letzten Jahre.
Wachstum geht auch immer einher mit Rückschlägen und auch schwierigen Entscheidungen. Kannst du uns mal mitnehmen, was auch wirklich ein schmerzhafter Prozess oder eine schmerzhafte Entscheidung für dich war?
Du sprichst es schon an, Wachstumsschmerz. Ich glaube, das ist so das Schwierigste gewesen, damit umzugehen. Für uns war es natürlich so, die Umsätze waren da. Das, was gefehlt hat, waren die Strukturen. Und da mussten wir dann lernen, Prozesse zu bauen, Strukturen zu schaffen, die uns dann auch sicher im Wachstum begleiten und wir da auch kontinuierlich wachsen können durch diese Strukturen und Prozesse.
Lass uns mal über Weitblick sprechen. Kannst du uns nochmal abholen, was ist Weitblick, wer steckt hinter Weitblick und wie viel Immobilien vermittelt ihr, wie viel Umsatz ist damit verbunden?
Wir sind ein regionales Immobilienunternehmen, spezialisiert auf wohnwirtschaftliche Immobilien im Großraum Ludwigsburg und wir vermitteln im Jahr knapp 400 Immobilien. Wir haben einen größeren siebenstelligen Umsatz gemacht 2025 mit knapp 40 Mitarbeitern und über 400 Transaktionen. Der Alexander Wieland und ich, wir leiten zusammen das Unternehmen und haben mittlerweile drei Standorte, einen hier in Ludwigsburg, einen in Bietigheim und einen in Backnang.
Mhm. Die 40 Mitarbeiter, die du jetzt genannt hast, wie verteilt sich das auf Vertrieb, Marketing, Innendienst, andere Funktionen vielleicht noch, die du erwähnenswert findest?
Wir haben 18 Vertriebler, also Verkäufer. Bei uns ist ja der Einkauf und der Verkauf getrennt. Das heißt, wir haben unsere Spezialisten, die Akquisiteure, das sind unsere Regionalleiter, die akquirieren den ganzen Tag Immobilien und machen nichts anderes als die Immobilienakquise und die Eigentümerbetreuung. Das sind 6 Stück. Und wir haben 18 Verkäufer, die die Immobilien verkaufen, die unsere Akquisiteure reinholen. Dann haben wir natürlich noch unser Backoffice. Unser Marketing ist natürlich auch aufgebläht mit mittlerweile 6 Mitarbeitern. Und Buchhaltung, Personalabteilung, geht ja alles mit einem her. Und dementsprechend haben wir mittlerweile, sind wir seit dem 1.1. 50 Mitarbeiter.
50 sogar? Mhm. Ja. Und im Innendienst, das hatte ich jetzt nicht mitbekommen.
Wir haben im Innendienst, kann man eigentlich so sagen, wir haben 8 Vertriebsmitarbeiter zu einer Assistentin. Also wir haben das relativ schlank gehalten. Das können wir natürlich machen durch die Prozesse, durch die Strukturen und Automatisierungen. Ich denke, in den nächsten 5 Jahren wird sich das natürlich nochmal ein bisschen verändern. Da wird es wahrscheinlich 1:12 sein, einfach durch die Automatisierungen, KI-Einwendungen, wo wir natürlich jetzt schon mit dran sind, da dementsprechend zukunftsorientiert zu handeln.
Mhm. Also mir geht gerade ganz viel durch den Kopf.
Gerne.
Erste Frage ist ja auch eine Philosophiefrage, Einkauf und Verkauf getrennt.
Ja.
Also warum macht ihr das so und warum denkt ihr, ist das ein gutes und wichtiges Erfolgsmodell für euch?
Ich glaube, das Wichtigste ist Disziplin über Motivation. Ich glaube, das ist bei einem Makler ganz, ganz arg wichtig. Und man hat diese Wellenbewegungen, natürlich bei den Mitarbeitern, wenn sie einkaufen, dann einen hohen Bestand haben, dann erstmal abverkaufen, dann sich wieder auf den Einkauf konzentrieren. Und diese Wellenbewegungen wollten wir nicht. Wir wollten einen stetigen Wachstum, einen konstanten Wachstum, nicht explosionsartig, sondern ein planbarer Wachstum. Und den können wir nur haben, wenn sich die einzelnen Mitarbeiter auf die einzelnen Fachbereiche konzentrieren. Das heißt, wenn der Einkäufer sich tagtäglich nur um den Einkauf kümmert, kommt er gar nicht drum rum, sich mit den Eigentümern auseinanderzusetzen. Und bei den Verkäufern ist das Gleiche. Der hat keine Ausreden, warum er jetzt nicht unsere Kunden anrufen kann, warum er keine Besichtigung machen kann. Und dementsprechend haben wir so unsere ganzen Abteilungen aufgebaut und haben in allen Abteilungen auch Spezialisten, die sich den ganzen Tag nur um eine Kernkompetenz kümmern.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich mich komplett auf den Einkauf fokussiere als Vertriebsmitarbeiter. Wie viele Einkaufstermine habe ich dann so planbar?
Ja, also planbare Einkaufstermine ist immer schwierig, weil wir natürlich abhängig sind von den Leads. Wir haben mittlerweile sehr viele Leadquellen durch unser Marketing. Wir generieren organisch viele Leads, wo ich sehr stolz drauf bin, dass wir nicht nur Leads kaufen, wie es bei anderen Unternehmen der Fall ist, sondern wir generieren organisch durch unsere Dominanz in unserem Marktgebiet, kennt uns auch fast jeder, man kommt nicht mehr im Weitblick rum und dementsprechend ist es natürlich für uns einfacher, Leads zu generieren, wie für andere Unternehmen. Das ist aber nicht, das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist natürlich über die Jahre entstanden, der Wachstum. Natürlich durch unsere Marketingstrategie, die wir natürlich haben und verfolgen. Und so hat ein Akquisiteur im Bestfall zwischen 8 und 10 Akquisetermine die Woche. Mhm. Und nicht jeder möchte seine Immobilie direkt verkaufen. Einer will auch nur eine Einwertung.
Logisch.
Wir bieten ja eine kostenlose und unverbindliche Bewertung an. Das machen wir anders wie viele andere Makler, die sagen, ich mache nur eine Bewertung, wenn es auch Sinn macht. Sondern unser Ziel ist es, durch diese Bewertung einfach dem Kunden unsere Dienstleistung zu präsentieren, wie wir arbeiten. Und wenn er die Immobilie nicht über uns verkaufen möchte, ist für uns extrem viel wert, wenn er uns weiterempfiehlt. Er möchte ihn nicht verkaufen, er möchte es in der Familie weitergeben, aber hat vielleicht einen Bekannten, einen Freund, ein anderes Familienmitglied, der was verkaufen möchte. Und wenn er einen guten Eindruck von uns hat, dann kommen automatisch die Folgegeschäfte dadurch.
Mhm. Die Leads, die ihr generiert, bei 400 Vermittlungen jetzt im letzten Jahr, in welchen Dimensionen sind dann die Leads, die ihr so im Jahr verarbeitet?
Also wir hatten letztes Jahr über 2000 qualifizierte Leads, die wir verarbeitet haben und wir haben über 500 Aufträge generiert. letztes Jahr.
Und die, das ist ja eine sehr gute Konvertierungsquote, wenn ich die 500 zu den 2000 in Relation setze. Für mich nochmal zur Einordnung, was heißt für dich ein qualifizierter Lead?
Ein qualifizierter Lead, das ist ja immer schwierig, weil wir messen ja auch die Arbeitsleistung unserer Akquisiteure und wie kann ich es messbar machen, wie viel ein Akquisiteur wirklich auch leistet. Wir haben verschiedene Gebiete, die Akquisiteure sind in den einzelnen Gebieten eingeteilt und für mich heißt ein qualifizierter Lead eine Chance, mich vor dem Eigentümer zu präsentieren. Also einen Termin vor Ort, mir die Immobilie anzuschauen, das ist für mich ein qualifizierter Lead. Wenn sich jetzt jemand einen Ratgeber bei uns runterlädt oder eine Infobroschüre, dann ist das für mich kein qualifizierter Lead. Da haben wir deutlich mehr. Gerade auch im Social-Media-Bereich generieren wir da relativ viele unqualifizierte Leads. Aber wenn ich einen Ortstermin bekomme oder einen Objektaufnahmetermin, dann ist das für mich ein qualifizierter Lead.
Dann, wenn das okay ist, dann lass uns vielleicht doch mal in die Qualifizierung reingehen. Mhm. Ja, also es kommt jetzt ein Lead rein, ein unqualifizierter Lead rein. Wie geht ihr da vor? Macht das auch der Einkäufer, der versucht, einen Termin zu generieren? Oder habt ihr ein Callcenter oder eine Zentralabteilung, die eben die Qualifizierung durchführt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir haben Mitarbeiter, die vorgeschaltet sind. Das sind die Assistenz der Regionalleiter. Die qualifizieren die Leads, die schauen natürlich, die verfolgen auch die Leads. Wir haben Funnels gebaut, wo wir natürlich auch regelmäßig mit Telefonaten, mit E-Mails hinterher telefonieren oder anschreiben. Und wenn es dann zu einem Objektaufnahmetermin kommt, dann übernimmt der Akquisiteur. Wenn wir jetzt schon eine klare Kommunikation von einem Eigentümer haben, in Form von einem Telefonat oder einer E-Mail, dass er die Absicht hat, eine Immobilie zu veräußern oder eine Bewertung vornehmen möchte, dann meldet sich direkt der Akquisiteur, der in dem einzelnen Gebiet eingeteilt ist und dann macht er auch gleich den Termin aus.
Ja. Und in welchem Umfang gelingt es euch, unqualifizierte Leads zu qualifizieren?
Es ist schwierig, weil man muss ja auch sagen, was ist ein unqualifizierter Lead? Ein unqualifizierter Lead kann auch einer sein, der bei uns auf der Homepage eine Bewertung macht für eine Immobilie, die er selber kaufen möchte. Da kann ich das nicht werten. Deswegen ist für uns die messbare Größe immer der Vororttermin. Ja. Ab dem Vororttermin messen wir. Da können wir auch die Quoten errechnen. Wir können die Quoten errechnen natürlich von der Umwandlung, wie du es vorher schon erwähnt hast. Von 2000 Leads haben wir 500 Aufträge oder über 500 Aufträge generiert. Das heißt eine Umwandlungsquote von 1 zu 4, was sehr stark ist. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das hinkriegen. Und das kriegen wir auch nur hin, weil wir die qualifizierten Leute bei uns im Unternehmen haben, die sich in den einzelnen Marktgebieten sehr gut auskennen, weil sie nur ein kleines Marktgebiet mit knapp 50.000 Haushalten bewirtschaften und natürlich da eigentlich auch jede Immobilientransaktion verfolgen und die Bewertung dann optimal auch durchnehmen können.
Wie groß schätzt du denn den Markt? Also wie viele Transaktionen gab es insgesamt jetzt in eurem Geschäftsgebiet?
Schwierig einzuschätzen, aber es müssen wahrscheinlich über 4.000 gewesen sein.
Also habt ihr einen Marktanteil von 12%, gut über 10%?
Über 10%, 20 sind es noch nicht. Ja. Das ist natürlich immer das Ziel, 20% Marktanteile zu haben, aber wenn ich sehe, dass wir über 2000 Paragraph 34c Anmeldungen bei uns im Landkreis haben, dann ist natürlich auch schön, 10% und mehr an Anteilen zu haben hier.
Ja, definitiv. Wie geht dann euer Einkäufer im Kundentermin vor? Also was ist da euer Erfolgsrezept, um auf die 20% Konvertierungsquote zu bekommen?
Wir haben eine Zwei-Termin-Strategie. Also Einkaufstermin vor Ort und dann einen zweiten Termin, einen persönlichen Termin bei uns im Büro oder über Zoom, Teams, einen Meeting zu haben. Wir schicken keine Bewertungen raus per Mail, sondern wir möchten den Eigentümern die Werte erklären. Wir machen noch die klassischen drei Verfahren, Sachwert, Ertragswert und Vergleichswertverfahren und möchten den Eigentümern auch erklären, wie man auf diesen Wert kommt und nicht nur einen Wert zu präsentieren, sondern auch datenbasiert erklären, wie es zu diesem Wert kommt. Und wenn wir dann den Zweitermin haben, dann ist unser größtes Ziel natürlich, den Abschluss zu generieren. Passiert natürlich nicht immer im Zweitermin, aber dann durch Folgegespräche kriegen wir das hin und wir haben gemerkt, dass dieser persönliche Bezug, indem wir nicht nur über E-Mail einen Kontakt haben mit dem Eigentümer, sondern entweder telefonisch auch oder dem Präsenztermin, dass wir da eine höhere Quote haben, wie jetzt alles online basiert.
Was ist eure Erfahrung? Wie lange dauert es von dem Einkaufstermin bis zum qualifizierten Alleinauftrag, vermute ich, den ihr dann versucht einzuholen?
Ja, also wir arbeiten nur mit qualifizierten Alleinaufträgen. Also wir haben keine Allgemeinaufträge, sondern wirklich nur qualifizierte Alleinaufträge, die 6 Monate lang sind. Und da ist es so, dass wir eine genaue Quote kann ich da nicht sagen, die müsste ich ja rechnen. Das ist schon ein guter Hinweis. Es macht mir ja Spaß und dementsprechend werde ich das auch wahrscheinlich jetzt machen. Aber in der Regel, wenn einer eine Kaufabsicht hat, versucht man relativ schnell zu closen. Es sind aber auch viele Eigentümer, die jetzt eine Bewertung möchten und erst in einem halben, dreiviertel Jahr verkaufen möchten oder auch Jahre später. Also wir haben auch Bewertungen, die von 2020, 2021 sind. Da müssen wir uns natürlich nochmal hinhocken und den Markt anschauen und schauen, dass wir die Bewertung dementsprechend anpassen. Und eine genaue Aussage kann ich da tatsächlich aktuell nicht treffen.
Was macht ihr, um da am Ball zu bleiben? Also du hast eben das Marketing auch angesprochen. Mhm. Also wenn ihr einmal sozusagen den Kescher ausgeworfen habt, der Fisch ist drin, ja, was oder der Köder wurde zugeschnappt, was macht ihr, um dann die Leine langsam einzuholen?
Ja, tatsächlich arbeiten wir mit verschiedenen Tools. Wir haben Newsletter, mit denen wir die Eigentümer regelmäßig bespielen. Dann haben wir Infoveranstaltungen, Präsenzveranstaltungen zu verschiedenen Themen, entweder Energieeinsparung, Immobilie, Privatverkaufen ist ein Thema, dass wir da nochmal Infoveranstaltungen machen, alle kostenfrei und unverbindlich, einfach um den Eigentümern einen Mehrwert zu bieten, um einen Input zu schaffen. Unser größtes Ziel war es und ist es immer noch, uns als Experte am Markt zu platzieren. Und da kann man natürlich punkten, indem man kostenfrei echtes Wissen den Eigentümern zur Verfügung stellt.
Ja. So, jetzt ist der Alleinauftrag gewonnen, ja. Wie geht's dann weiter bei euch? Ne? Du hast jetzt eben auch dieses Verhältnis 1:8, was ich tatsächlich sehr beeindruckend finde. Da kenne ich jetzt nicht so viele Maklerunternehmen, die in dieser Relation es schaffen, auch den Innendienst aufzubauen. Mhm. Wie geht's dann weiter? Also es ist scheinbar ja stark automatisiert.
Genau, dann gibt es eine Übergabe mit dem Verkäufer und ab dann übernimmt der Verkäufer. Im besten Fall hat der Einkäufer schon alle Objektunterlagen eingeholt. Die Unterlagen, die fehlen, tut die Assistenz noch einholen in Zusammenarbeit mit dem Verkäufer. Dann rückt unser Marketing-Team raus, Fotograf, Videograf, Grafiker, das Exposé erstellt von unserem Marketing. In Zusammenarbeit mit dem Verkäufer und dem Akquisiteur, gerade was den Exposé-Text angeht. Und dann schickt der Akquisiteur dem Eigentümer das Exposé zur Freigabe. Und wenn der das Go gibt, dann fangen wir eigentlich an mit der eigentlichen Vermarktung.
Wie lange braucht ihr vom Alleinauftrag bis zum Vermarktungsstart?
In der Regel 5 bis 7 Werktage.
Das ist die neue Deutschlandgeschwindigkeit, würde Olaf Scholz sagen. Ja.
Ja.
Wie gelingt euch das?
Indem wir mit automatisierten Prozessen arbeiten, indem wir automatisiert die Baulastenverzeichnisse einholen, die Grundbuchauszüge, die Daten von den Hausverwaltungen sind ja meistens auch schon digitalisiert durch verschiedene Tools, wo die Hausverwaltungen heutzutage haben, wo wir uns einloggen können, die Objektunterlagen. Und ja, der meiste Makler ist faul, der nimmt sich nicht den großen Ordner mit. Jeder Eigentümer hat so einen großen Ordner, was die Immobilie betrifft, zu Hause. Den nehmen wir natürlich mit, scannen alle Unterlagen ein und versuchen relativ schnell an den Markt zu gehen. Unser Auftrag läuft und dementsprechend brauchen wir Geschwindigkeit. Unsere Vermarktungsdauer können wir nicht beeinflussen, aber die Aufbereitungszeit können wir beeinflussen. Und deswegen haben wir versucht, die Prozesse so zu automatisieren, dass wir relativ schnell in die Vermarktung gehen können. Mit unserem eigenen Fotografen ist natürlich auch ein Thema. Da müssen wir nicht mit einem externen Dienstleister Termine ausmachen. Die Energieausweiserstellung machen wir auch mittlerweile mit unseren eigenen Mitarbeitern. Das geht relativ schnell. Und so die wichtigsten Daten bekommen wir ja vom Eigentümer, vom Grundbuchamt. Und so können wir relativ schnell dann die Vermarktung starten.
Häufig ist ja auch ein Engpass die öffentlichen Dokumente, die man dann bei den Ämtern und Behörden einholt.
Ja.
Das hört sich jetzt so an, der Alleinauftrag kommt rein und direkt wird die Vollmacht direkt mit eingeholt und werden direkt automatisiert die Anforderungen.
Da wir ja in einem Farming-Gebiet arbeiten mit knapp 200.000 Haushalten ist es so, dass wir einen guten Draht zu den Gemeinden haben und da wöchentliche Termine haben. Das heißt, einer fährt raus und holt nicht die Objektunterlagen für ein Objekt rein, sondern hat für mehrere Objekte. Und da haben wir halt wöchentliche Termine bei den Ämtern, weil wir natürlich in diesem kleinen Gebiet arbeiten und nicht verstreut sind in ganz Baden-Württemberg oder Deutschland, dass wir da einzeln zu den Ämtern gehen müssen, sondern wir können die ganzen Unterlagen gesammelt einholen.
Okay, also Terminblocker Freitag 10 bis 11 Uhr. Grundbuchamt, ja, heute habe ich 5 Immobilien, ja.
Hier. So kann man sich vorstellen, aber ist natürlich auftragsabhängig.
Ja, klar. Ja, smart. Und schnell. Und da die Uhr ja tickt für euren qualifizierten Alleinauftrag, ist es natürlich auch wichtig, da jetzt auch schnell auf die Portale zu kommen und in die Vermarktung einzusteigen. Ja.
Genau, und dann fängt die Vermarktung an. Und da haben wir tatsächlich eine Transaktionszeit über alle 400 Transaktionen, die wir letztes Jahr getätigt haben, von 93 Tagen.
Gut drei Monate im Schnitt.
Genau.
Was ist da euer Vorgehen, um dahin zu kommen?
Dass die Immobilie realistisch und professionell eingewertet worden ist.
Mhm.
Und wir mit einem fairen Preis an den Markt gehen, der nicht zu günstig ist. Ich sage immer, wer eine Immobilie in 2 Wochen verkauft, hat Geld verschenkt. Und wer länger als 6 Monate braucht, hat die Immobilie zu teuer eingewertet. Und ich glaube, die Einwertung der Immobilie ist mit eins der wichtigsten Themen. Dann natürlich die Vermarktungsstrategie. Wie gehe ich an den Markt? Kundendatei, ganz arg wichtiges Thema. Wir haben eine Kundenkartei, die ist mittlerweile schon bei über 50.000 Kaufgesuchen, aktualisiert auf 6 Monate. Das heißt, unsere Vertriebsmitarbeiter, die du vorher gesehen hast, die hier überall rumschwirren, die telefonieren tatsächlich von 9 bis 11 jeden Morgen die Kundendatei ab, um neue potenzielle Kunden zu generieren. Und so schaffen wir es natürlich, eine Kundenbeziehung aufzubauen, weil nicht viele Makler proaktiv Exposés anbieten. Das sind wir einer der wenigen hier in der Region. Und so kriegt man natürlich eine Kundenbindung hin und Vertrauen ist mit eins der wichtigsten Themen bei dem Geschäft, das wir tätigen. Wir sind nicht im B2B, sondern wir betreuen vorwiegend den Consumer und da ist es ganz arg wichtig, dass man da auch eine Beziehung aufbaut und ein Vertrauen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin jetzt Robert Kaiser bei euch in der Kundenkartei als aktiver Suchkunde.
Mhm.
Wie häufig werde ich von euch kontaktiert, um das Gesuch zu aktualisieren?
Im Endeffekt, wenn wir eine passende Immobilie haben. Wenn du jetzt beispielsweise eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Ludwigsburg suchst, haben wir im Bestfall nicht eine, sondern 10 davon im Bestand. Dann wirst du alle 10 Exposés von uns zugeschickt bekommen und dann auch noch angerufen werden, ob die Immobilie für dich zutrifft oder nicht. Und in jedem dieser Gespräche wird dein Suchverhalten natürlich dokumentiert und dann auch noch verfeinert, indem man sagt, okay, ich lege Wert auf eine Erdgeschosswohnung mit einem Garten. Dann wissen wir, okay, die Wohnung im ersten Obergeschoss müssen wir dir gar nicht erst anbieten. Dir ist ein Stellplatz extrem wichtig, bei einer Stadtwohnung nicht immer dabei. Ja, dann können wir die auch ausschließen und so selektieren wir natürlich unsere Daten. Also für uns bei der Selektion der Kunden ist es ganz arg wichtig. Also ich sage so, dieses magische Dreieck ist so das Wichtigste. Lage, Größe und der Preisrahmen, in dem du was investieren möchtest. Und das sind so die 3 Hauptkriterien, die wir schon filtern.
Mhm. Und das Team, was die Suchkunden betreut, also die Verkäufer, ja, in eurem Wording wahrscheinlich, wie viele sind das? Und wie viele, wahrscheinlich so ein KPI, den du trackst, sind dann wahrscheinlich die Anrufe, die Kontakte mit den Suchkunden, oder?
Genau, wir erwarten 50 Wählversuche von 9 bis 11, 20 Exposés verschicken und im Bestfall 4 bis 5 Besichtigungstermine zu vereinbaren pro Tag.
Und das ist eure interne Benchmark?
Genau. Das zieht sich dann über die Woche und über den Monat hinweg und dann können wir relativ gut messen, welcher Mitarbeiter macht Umsatz und welcher macht keinen Umsatz. Also wir messen unsere Mitarbeiter nicht nach dem Umsatz, sondern nach den Aktivitäten. Ich sage, der Umsatz kommt immer von allein, wenn man diszipliniert an der Arbeitsweise dranbleibt und nicht vom Weg abweicht.
Und wenn ich jetzt als Mitarbeiter bei Weitblick Immobilien, sagen wir mal, 20% unter diesen KPIs bin, dann wird mir wahrscheinlich in einem persönlichen Entwicklungsgespräch angeboten, mich dahin zu entwickeln, wo eure internen Benchmarks sind, oder?
Tatsächlich ist es für uns wichtig, dass die Mitarbeiter im regen Austausch mit uns stehen. Also ich sage immer, wir sind persönlich direkt auch zu den Mitarbeitern, aber auch ehrlich. Und wenn was passt, dann freuen wir uns zusammen, wir tun die Siege zusammen feiern, aber auch die Niederlagen müssen wir zusammen verkraften. Und ich glaube, so ein ehrlicher Austausch unter den Mitarbeitern und auch eine flache Hierarchie ist für uns extrem wichtig, um uns alle weiterzuentwickeln und an uns zu arbeiten. Mhm. Und durch diese Kennzahlen ist es natürlich so, dass man relativ schnell sehen kann, wo hapert es an dem einzelnen Mitarbeitern. Vielleicht ist er zu schlecht beim Telefonieren, vielleicht ist er zu schlecht am Mann bei dem Besichtigungstermin. Und wir haben da so ein Rad und wissen dann ganz genau, okay, an welcher Stellschraube müssen wir drehen, weil nicht jeder Mitarbeiter gleich ist. Jeder hat unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Ich sage immer, die Stärken sollte man stärken und die Schwächen soll jemand anders übernehmen, um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen haben wir auch die klare Aufteilung vom Innendienst, Backoffice, zum Verkäufer, vom Akquisiteur, weil nicht jeder Akquisiteur ein guter Verkäufer ist und andersrum natürlich auch nicht. Und da sehen wir relativ schnell durch diese Aktivitäten, was kann der Einzelne richtig gut und was sollte jemand anders übernehmen.
Mhm. Das heißt, du hast, glaube ich, 19 Vertriebsmitarbeiter.
18 Verkäufer.
18 Verkäufer
und 6 Akquisiteure.
6 Akquisiteure, 25. Und die 25 haben zusammen 500 Aufträge generiert. Das heißt, 20.
Ja, also der Großteil haben die 6 Akquisiteure gemacht. Ja. Also unsere Akquisiteure sollten zwischen 70 und 80 Aufträge im Jahr reinholen.
Stark. Gibt es sonst noch Besonderheiten bei euch im Innendienst, die du besonders erwähnenswert findest?
Im Innendienst?
Im Innendienst, ja. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf diese 92 Tage Vermarktungsdauer.
Ja gut, unsere Prozesse, unsere Strukturen, unsere Automatisierungen. Ich finde, eine richtige Software dahinter ist natürlich auch wichtig. Die Tools sind extrem wichtig, um richtige Entscheidungen zu treffen, die Prozesse sauber aufzubauen, Strukturen zu bilden, um dann dementsprechend so einen Leitfaden dem Mitarbeiter mitzugeben. Was muss ich alles tun, um zum Erfolg zu kommen? Wir haben einen Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, der die neuen Mitarbeiter einarbeitet. Professionalität ist für uns extrem wichtig. Und eine gleichbleibende Qualität auch im Wachstum sollte da sein. Und das können wir nur gewährleisten, indem wir einen Mitarbeiter haben, der die neuen Mitarbeiter 3 Monate an die Hand nimmt durch verschiedene Schulungen. Er geht mit auf Besichtigungstermine, zeigt die Prozesse. Wir haben unsere eigene Akademie mit Videoaufzeichnungen, wo sich der Mitarbeiter alles anschauen kann. Es ist auch im Doing passiert, wenn der Mitarbeiter kommt und 5-mal fragt, wie er so eine Provisionsmeldung ausfüllen soll, dann erklären wir es ihm einmal. Beim zweiten Mal schicken wir ihm das Video, er soll sich's anschauen und selber ausfüllen und selber erarbeiten. Und das ist auch ein wichtiges Thema bei uns im Unternehmen. Wenn es immer schwierige Entscheidungen gibt, Probleme, möchte ich nicht, dass der Mitarbeiter mit dem Problem zu mir kommt, sondern mit dem Problem und 1 oder 2 Lösungsvorschläge. Dann weiß ich, dass er sich darüber schon Gedanken gemacht hat und dann können wir das Thema zusammen angehen.
Mhm. Die Akademie, die ihr jetzt aufgebaut habt, wann habt ihr damit begonnen?
Vor knapp zwei Jahren haben wir die ganzen Prozesse und Arbeitsabläufe in unserer Akademie drin. Wir haben, wie gesagt, den einen Mitarbeiter, der macht regelmäßig Aufzeichnungen, wo sich die Mitarbeiter auch anschauen und auch Videos, neue Gesetzesänderungen, Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt. Dann jetzt aber auch neue Prozesse, Prozessanpassungen, Veränderungen, was unsere Maklerverträge angeht oder unsere Kaufabsichtserklärungen, solche Geschichten. Dann natürlich die digitalen Abläufe, wie tue ich mit DocuSign oder Paperless, die Dokumente rausschicken von A bis Z, die Objektanlage im System, die Kundenpflege, die Kundenanlage, dass alles im System natürlich auch sauber hinterlegt ist.
Das 3-monatige Onboarding oder diese Begleitung, wie läuft das strukturell ab?
Ja, der Mitarbeiter fängt bei uns an und dann wird er an die Hand genommen. Eine Mitarbeiter kümmert sich um die Einarbeitung. Meistens ist nicht ein Mitarbeiter, sondern 2 oder 3, manchmal sogar 4, die er gleichzeitig betreut. Und auch im Nachgang, nach den 3 Monaten, werden die weiter begleitet. Also das heißt, wir versuchen, die ganzen unrelevanten Themen für uns abzuschirmen, indem wir diesen einen Mitarbeiter haben, der den Mitarbeitern sagt, hey, wie funktioniert meine Tankkarte? Wie gehe ich mit einem Unfall mit meinem Firmenfahrzeug um, was mache ich, wenn mein Handy nicht mehr funktioniert? Alle diese Banalitäten, wo wir einfach in unserem Doing nicht brauchen, gerade die Regionalleiter, die sehr viel arbeiten durch die Akquise und die Vertriebsmitarbeiter, dass man da nicht den einzelnen Mitarbeitern in seinem Doing stört, sondern da haben wir wirklich einen, der sich um diese ganzen Themen kümmert. Und das ist für uns extrem hilfreich und extrem wichtig, dass wir einfach auch in der Produktivität unsere Abschlüsse generieren können.
Kennt man ansonsten nur von den ganz großen Maklerunternehmen und den Franchise-Unternehmen.
Ja.
Ist aber sicherlich, auch wenn man dir so zuhört, natürlich, also es macht natürlich Sinn in dem Gesamtkosmos, Weitblick. Ja?
Ja.
Und wenn man dich als Person dann auch hört und sieht, dass das alles natürlich auch mit System angegangen wird von Tag 1, ja?
Genau.
Um möglichst schnell den Mitarbeiter dann auch produktiv zu bekommen.
Genau.
Und nicht zu verlieren, dass er frustriert ist, weil er sich nicht zurechtfindet in der neuen Firma mit der neuen Software. Und andererseits dann mit natürlich möglichst schnell auch der Umsatz dann sich zeigt in der GmbH.
Genau. Klar, wichtig ist natürlich, dass der Mitarbeiter Umsatz macht. Und wir sorgen dafür, wenn ein neuer Vertriebsmitarbeiter kommt, dass er eine volle Pipeline an Objekten schon hat. Dass er nicht erstmal die Objekte bringen muss oder selber akquirieren muss. Sondern dass wir schon ihm ein paar Objekte bereitstellen, dass er dann auch direkt Umsatz macht. Und das kann er nur, wenn er schnell eingearbeitet wird. Und eine schnelle Einarbeitung heißt nicht gleich, dass es unsauber sein muss, sondern wir kriegen es tatsächlich hin, eine professionelle Einarbeitung mit unserem Qualitätsstandard, den wir uns wünschen von all unseren Mitarbeitern, durch diesen einen Mitarbeiter. Das haben wir in der Vergangenheit so nicht hinbekommen, weil man natürlich jeder hat sein Tagesgeschäft, jeder hat wenig Zeit, sich um den einzelnen Mitarbeiter so intensiv zu kümmern. Und dann muss man Abhilfe schaffen. Und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt, um den Wachstum mit der gleichbleibenden Qualität abliefern zu können. Ja.
Die Mitarbeiter bei euch sind auch alle fest angestellt. Also du arbeitest jetzt nicht logischerweise im System Weitblick dann auch mit freien Handelsvertretern, sondern sind alle festangestellt, richtig?
Genau, wir haben alles festangestellte Mitarbeiter. Ja, wir möchten jetzt so ein Provisionschaos mit Handelsvertretern. Wir möchten ein Immobilienunternehmen und keine Tippgeberstruktur mit freien Handelsvertretern. Und natürlich auch die Identifizierung mit dem Unternehmen ist eine ganz andere, wenn ich ein fester Bestandteil des Unternehmens.
Ja, logisch. Du hast eben auch angesprochen, dass Tech-Stack und dass es auch wichtig ist, eben auch professionelle Software zum Einsatz zu haben. Worauf setzt ihr technologisch? Auf welche Anwendung? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Es gibt verschiedene Systeme. Ich möchte da keine Werbung für die Systeme machen, mit denen wir arbeiten, aber es gibt verschiedene Systeme, die uns in den letzten Jahren extrem weit nach vorne gebracht haben. Automatisierungsprozesse sind wichtig, aber auch KI-basierte Tools, mit denen wir mittlerweile arbeiten und natürlich maklergängige Softwares und Tools, wo wir Auswertungen relativ gut einsehen können und dann unsere Entscheidungen dementsprechend auch treffen können. Also wenn wir die Sachen messen können, die Sachen einen realistischen Einblick haben können, gerade was auch die Daten, Haushaltszahlen, Einwohnerzahlen, Kaufverhalten und, dann können wir auch relativ detailliert die Immobilien einwerten und dementsprechend auch unsere Transaktionszeit in dem Rahmen von 3 Monaten halten, was in der aktuellen Phase wirklich gut ist. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Aber das ist natürlich basiert darauf, dass wir natürlich in der Einwertung uns viel Zeit nehmen und das Fachwissen von den einzelnen Mitarbeitern auch dabei ist.
Die KPIs, die wir jetzt zwischendurch immer mal wieder erwähnt haben, du trackst ja relativ viel, aber das purzelt ja nicht so auf Knopfdruck aus den CRM-Systemen dieser Welt raus. Also da muss ja ein bisschen mehr Magic dahinter stehen. Wie geht ihr da vor?
Wir haben einen Analysten bei uns im Haus, der unsere ganzen Auswertungen macht, unsere Dashboards baut und die Zahlen aus den einzelnen Datenquellen zusammenfügt und uns dann dementsprechend Dashboards für die einzelnen Bereiche baut, wo wir relativ schnell auf einen Blick alle Daten sehen können und auswerten können. Und das ist für uns natürlich ein wichtiges Hilfsinstrument, um Zeit zu sparen und natürlich auch die richtigen Entscheidungen in den richtigen Phasen zu treffen, die Entwicklungen zu sehen und auch die Entwicklungen für die nächsten Monate schon planbar zu machen, dass wir natürlich relativ gut planen können, wie wird es in den nächsten 3, 6, 12 Monaten aussehen, wie viele Objekte haben wir im Bestand, wie ist unsere Transaktionszeit, wie ist unsere Rückkaufquote, ja, die Markttreue, ganz arg wichtig. Wie ist die Markttreue zwischen dem Einkauf und dem eigentlichen Transaktionspreis? Und so können wir natürlich dann auch an den einzelnen Stellschrauben drehen. Wenn wir sehen, wir geben zu viele Aufträge zurück, dann müssen wir sehen, okay, an was liegt es? Also wir haben letztes Jahr eine Rücklaufquote gehabt von 8,6%, was relativ gering ist.
Was heißt das?
8,6% aller Aufträge, die wir generiert haben, haben wir nicht veräußert.
Mhm.
Ja.
Und was macht ihr dann mit so einer Zahl, so einer 8,6%?
Dann wissen wir, okay, wir sind im Rahmen, wir kalkulieren vor, auch gerade was die Jahresplanung angeht, wissen wir, okay, wir haben eine Rücklaufquote von 10, 15, 20%. Das ist ja immer marktabhängig. Als die Zinsen gestiegen sind so rasant 2022, 2023, haben wir natürlich eine höhere Rücklaufquote eingeplant, wie in der aktuellen Phase, wo der Markt stabil ist. Die Preise ändern sich nicht von Monat zu Monat, sondern der Markt ist stabil. Die Zinsen sind stabil auf einem hohen Niveau, aber sie sind stabil. Und diese Stabilität gibt natürlich auch den Eigentümern und auch den Kaufinteressenten wieder eine gewisse Sicherheit, um dementsprechend so ein Immobiliengeschäft abzuwickeln.
Mhm. Rücklaufquote hast du erwähnt. Sag nochmal, also, oder anders gefragt, wenn du montags morgens ins Unternehmen kommst, ja, ist wahrscheinlich immer on, aber jetzt einfach mal zur Einleitung dieser Frage. Auf welche KPIs schaust du eigentlich für den Tag, die Woche, den Monat als allererstes?
Für mich die wichtigsten KPIs sind eigentlich, wie viele Aufträge generieren wir im Monat? So, dass ich erstmal weiß, okay, wie viel Futter haben wir für unsere Vertriebler, wie viele Transaktionen haben wir im Vorlauf, das heißt, wie viele Objekte sind reserviert, dass wir wissen, okay, wie viele Transaktionen machen wir diesen Monat, nächsten Monat, wie ist die Markttreue, das heißt, der Angebotspreis zum Verkaufspreis, wo liegt der so circa? Also wir haben eine Markttreue von 94% zum Angebotspreis. Das heißt, unsere Akquisiteure bewerten und 6% unter dem eigentlichen Angebotspreis veräußern wir die Immobilie. Was uns da ganz arg stolz macht, muss ich ganz klar sagen, wir haben wirklich super Akquisiteure, weil wir die Immobilien ja nicht zum Angebotspreis bewerten, sondern einen Schucker drunter und dann immer noch mit so einem Marktanpassungsfaktor arbeiten. Und wenn wir die reine Bewertung und den Verkaufspreis sehen, sind wir nahezu bei 100%. Und das ist ein Zeichen, dass wir extrem gute Akquisiteure haben. Und das ist auch eins unserer Erfolgsrezepte, warum wir so viel verkaufen, auch in der aktuellen Phase, wo sich viele schwer tun. Es hat nicht nur immer was mit Marketing zu tun, sondern es hat auch was mit dem richtigen Fachpersonal zu tun.
Na klar, ja, logisch. Was sind weitere KPIs? Ich hatte dich unterbrochen.
Ja, die Rücklaufquote, wo geben wir Aufträge zurück, was müssen wir tun, um unsere Qualität zu steigern. Oft geben wir auch Aufträge nicht zurück, weil wir es nicht verkauft kriegen, sondern weil der Eigentümer vielleicht Vorstellungen hat von einem Kaufinteressenten, die wir nicht abbilden können oder eine Erbengemeinschaft, die sich nie einig wird oder man rausfindet, dass es ein kontaminierter Boden ist und dann ist die Immobilie unverkäuflich in dem Moment. Solche Geschichten, also es gibt ja verschiedene Gründe. Am schlimmsten ist für mich natürlich immer, wenn es an unserer Qualität liegt. Da versuchen wir aber Abhilfe zu schaffen. Die Eigentümer werden immer anspruchsvoller, auch gerade durch die Digitalisierung, durch die Transparenz, die es einfach auf diesem Immobilienmarkt mittlerweile gibt. Und unsere größten Herausforderungen sind eigentlich momentan die Finanzierungen und die Erwartungshaltung unserer Käufer und Verkäufer gerecht zu werden.
Was macht ihr um die Finanzierung?
Wir arbeiten mit einem Finanzierungsdienstleister zusammen, der bei uns auch im Haus sitzt. Das ist eine externe Firma, ist kein Bestandteil unseres Unternehmens, sondern ist ein externes Unternehmen, der Zugriff hat auf verschiedene Banken und der wird von ihm dann ganzheitlich betreut, welche Immobilie passt, was kann ich mir leisten. Und so versuchen wir natürlich auch da den Prozess hingehend zu beschleunigen, indem wir relativ schnell wissen, kann der Kunde sich's leisten, kann er sich's nicht leisten. Er braucht keine 3-4 Wochen wie bei der Hausbank, dass er erstmal einen Termin bekommt, um den Finanzierungsrahmen abzuklären, sondern nach 2-3 Wochen wissen wir eigentlich, können wir mit dem zum Notar oder nicht.
Mhm. So.
Und wenn es schwierige Fälle sind, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Die Prüfung bei den Banken ist natürlich durch die aktuelle Situation ein bisschen anspruchsvoller wie noch vor ein paar Jahren. Und Käufer gibt es auch nicht mehr wie Sand am Meer, sondern wir haben einen Rückgang an Kaufinteressenten von knapp 70%. Das heißt, wir haben 70% weniger Anfragen wie noch vor 3 Jahren. Wenn man jetzt beispielsweise ein Einfamilienhaus sieht in Ludwigsburg, da hat man in der Regel im ersten Monat 100 Anfragen. Mittlerweile sind es vielleicht 30 oder 25. Mit denen können wir trotzdem arbeiten, weil wir am Ende des Tages immer nur einen Kaufinteressenten brauchen, der die Immobilie auch wirklich kauft. Also unsere Transaktionszahlen sind eher gestiegen als gesunken. Das ist einfach dahingehend auch natürlich mit ein Thema, wo man natürlich sagen muss, der einzelne Verkaufsberater kann sich auf den einzelnen Kunden viel besser drauf einlassen und ihn ganzheitlich beraten, weil er viel mehr Zeit hat und die Immobilien nicht mehr verteilt, sondern wieder proaktiv verkaufen muss.
Und die Finanzierung, triggert ihr quasi das Abchecken der Finanzierungsqualität für den Interessenten auch
das machen wir
frühzeitig ab?
Genau. Also wenn wir einen Kunden haben, der sich für eine Immobilie interessiert, dann schicken wir ihn direkt dann zu unserem Finanzierungsvermittler oder zu seiner Hausbank, um mal den finanziellen Rahmen abzuklären. Der kauft ja nicht immer gleich die erste Immobilie. In der Regel schaut sich ja ein Interessent in einem Zeitraum von 8 Monaten bis 1,5 Jahren mehrere Immobilien an. Also wir reden ja im Durchschnitt von 10 bis 15 Immobilien, wo sich so ein Kaufsuchender anschaut, bevor er wirklich eine Immobilie kauft. Und wenn er nach der zweiten Besichtigung schon diese Qualifizierung hat und ganz genau weiß, was für eine Immobilie kann ich mir leisten, das ist ja immer so das große Thema. Wir haben ja verschiedene Kaufinteressenten, die es gibt. Es gibt den Anfänger in der Erkundungsphase, der erstmal schaut, was möchte ich eigentlich? Der kommt aus dem Urlaub zurück, sagt, Mensch, ich hatte einen Balkon in meinem Ferienhaus, den hätte ich gern auch daheim. Dann schaue ich mal nach einer Immobilie mit einem Balkon, ganz plump gesagt. Der weiß aber noch gar nicht, was kann ich mir überhaupt leisten? Was sind meine Bedürfnisse, in welcher Lage suche ich was? Und so ein erfahrener Kaufinteressent, der weiß ganz genau, Lage, Größe, Preis, die wichtigsten Kriterien kann ich abstecken. Und der entwickelt sich auch zu einem kleinen Immobilienprofi in dem Suchzeitraum für diese Nische an Immobilie, wo er sucht, in dem Gebiet, wo er sucht. Und der kriegt natürlich von uns alle Immobilien zugeschickt. Und wir können natürlich relativ schnell sehen, passt es oder passt es nicht. Wir kennen den finanziellen Rahmen auch und wissen auch, okay, mit dem können wir relativ schnell eine Kaufentscheidung treffen oder er kann eine schnelle Kaufentscheidung treffen und wir können da auch einen schnellen Kaufabschluss generieren.
Wir sind jetzt abgesprungen bei den KPIs. Mhm. Du hast erwähnt, ihr habt jetzt einen Data Analysten. Mhm. Also wann ist bei euch die Entscheidung gereift, wir kriegen das so, wie wir das wollen und brauchen, um das Unternehmen zu steuern, nicht standardmäßig aus den Systemen dieser Welt raus. Wir brauchen jemanden, der mit Power BI oder mit welcher Lösung auch immer die unterschiedlichen Datenquellen anzapft und für uns unsere individuellen Dashboards braucht, die wir zur Steuerung des Unternehmens benötigen.
Ja, also wir machen uns schon lange darüber Gedanken. Wir haben seit Mitte letzten Jahres diesen Mitarbeiter, der unsere Daten sammelt. Einfach und allein aus einem Grund. Ein richtig guter Vertriebler ist keiner, der ein System gut pflegt. Und das wird auch nie so sein. Damit mussten wir arbeiten. Mit der Situation hatten wir immer zu kämpfen, unseren Mitarbeitern einzutrichtern. Pflegt das System richtig, macht die Sachen richtig. Irgendwann haben wir es aufgegeben und nach einer Lösung gesucht, um unsere Daten trotzdem sicher und qualitativ hochwertig zu messen. Und da kamen wir nicht drum rum, einen eigenen Mitarbeiter einzustellen, der diese Daten misst. Weil wir können alle Systeme dieser Welt haben. Wenn da 40, 50 Leute an diesem System arbeiten, passieren Fehler. Wenn ich aber 2 Mitarbeiter habe oder 3 Mitarbeiter, die in dem System arbeiten, passieren immer noch Fehler, aber viel weniger. Und wir haben viel besser ausgewertete Daten und Zahlen als zuvor und wir können relativ schnell agieren. Er pflegt das System relativ gut und wir können unsere Zahlen eigentlich tagesaktuell anschauen und wissen ganz genau, wo stehen wir heute. Und das konnten wir im Vorfeld nicht. Wenn jetzt beispielsweise ein Verkäufer eine Transaktion abgeschlossen hat, am Freitagabend geht er ins Wochenende und meldet am Montag oder Dienstag, dass er den Verkauf vollzogen hat. Das sind Vertriebler.
Ja.
Damit muss man leben. Wenn man gute Vertriebler haben möchte, die halt zwischen 30 oder 20 und 30 Objekte im Jahr verkaufen, dann müssen wir damit umgehen, dass die natürlich auch sich fokussiert auf das Geldverdienen konzentrieren und nicht um eine Datenbank zu pflegen. Und so war es auch natürlich mit den Exposés schreiben und solche Geschichten. Also wir versuchen immer in den einzelnen Problemzonen Abhilfe zu schaffen, um einfach als ganzheitliches Team weiter uns zu entwickeln.
Das heißt, der Data Analyst, ein wichtiger Bestandteil seines Jobs ist auch zu gucken, dass die Datenqualität eben auch gesichert ist.
Genau.
Und das tut er, indem er selber in das System eingreift und Daten.
Das machen die Assistenten.
Anreichert oder trainiert er quasi die Mitarbeiter, um sozusagen das Thema an der Quelle abzuholen.
Genau, wir haben natürlich auch Prozessstufen bei uns im System, beispielsweise so eine Provisionsmeldung. Die geht übers System raus. Das heißt, die generiert das System automatisch, wenn alle Felder sauber befüllt sind. Das heißt, ein Mitarbeiter kann gar keine Provisionsmeldung abgeben, wenn er nicht alle Felder sauber, wo für uns natürlich in der Auswertung wichtig sind, ausgefüllt hat. Das heißt, er kommt in diesem Prozessschritt nicht weiter. Und er schaut natürlich, dass diese Sachen alle so eingebunden sind, dass wir Brücken bauen, um das System zu pflegen. Aber wenn es jetzt um die Datenauswertung meiner wichtigen Themen geht, dann schaut er natürlich selber rein, damit wir die Daten auch dementsprechend gepflegt haben. Da fängt es an bei den Leadquellen. Leadquellen, woher kommen die Leads? Dann natürlich die Angebotspreise, Verkaufspreise, Durchschnittsprovision. Wo liegen wir gerade? Was haben wir für eine Durchschnittsprovision? Wo gibt es irgendwelche Bausteine, wo wir uns verbessern können? Und das sind natürlich wichtige Daten, wo ich mir anschaue, um dann natürlich die richtigen Entscheidungen im Moment zu treffen und nicht aus dem Bauchgefühl irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern Prozesse und Strukturen sind dafür da, um messbar Entscheidungen zu treffen. Und aus dem Bauchgefühl kann ich kein Unternehmen aufbauen, sondern da kann ich vielleicht sukzessive Entscheidungen treffen. Das ist auch wichtig, oft das Bauchgefühl mit einzubinden. Aber um planbare Entscheidungen für ein Unternehmen zu treffen, auch zukunftsorientiert, was das Marketingbudget, Planung, Personalplanung, Erweiterungen von einem Unternehmen ausgeht, die kann ich nicht aus dem Bauchgefühl treffen.
Mhm. Für die Dashboards, die du dir dann anguckst, ist das dann Power BI? Oder?
Mit Power BI arbeiten, genau.
Okay. Und wie lange habt ihr dafür gebraucht, das so hinzubekommen, wie ihr das benötigt?
Wie lange brauchen wir noch?
Wie lange braucht ihr noch? Ja.
Vielleicht ist das die bessere Frage. Wir arbeiten ja tagtäglich, um uns da noch intensiver mit zu beschäftigen. Du hast vorher zum Beispiel eine Kennzahl genannt, die wir noch nicht auswerten. Die würden wir in Zukunft dann auch auswerten. Das sind alles so Sachen, das einfach im Doing fällt einem auf, hey, wir machen jetzt unsere Jahresplanung für 2026. Auf was für Zahlen kommt es an? Was für Zahlen hatten wir letztes Jahr? Welche Durchschnittswerte? Wie können wir unser nächstes Jahr planen? Und da fällt uns immer wieder ein, was wir Neues messen können und was wir noch dazu brauchen, gerade auch in der Erweiterung von unseren Büros. Was brauchen wir noch für Messwerte, um uns besser zu positionieren in einzelnen Bereichen? Das fängt beim Marketing an, geht weiter über die Akquise, verfolgt uns natürlich auch im Verkauf und natürlich auch im Innendienst. Wie kann ich da Prozesse schaffen oder Arbeitsabläufe automatisieren? Gerade auch mit KI, ein ganz wichtiges Thema. Da schon dabei zu sein, KI mit einzubinden und Prozesse zu bauen, die auch KI-basiert sind. Das darf man nicht vernachlässigen, weil das natürlich auch in Zukunft ein wichtiger Baustein unseres Unternehmens sein werden muss. Ich glaube jetzt nicht, dass man unseren Job durch die künstliche Intelligenz ersetzen kann, aber wie wir es vorher schon erwähnt haben, personalabhängige Prozesse vielleicht strukturieren und verschlanken kann in Form von Mitarbeitern, weil man vieles automatisieren kann. Arbeitsabläufe, Dokumenten einscannen, erkennen, verarbeiten. Die KI kann ja so viel mittlerweile. Also viele nutzen die KI nur als ChatGPT, als Suchmaschine oder als persönlichen Berater, ein Exposé vielleicht vorschreiben oder ein Kundengespräch zu reproduzieren. Aber die KI kann ja viel mehr. Es gibt ja verschiedene KI-Tools. Und unser Analyst, der tut sich da vertieft in diese Thematik mit befassen, damit wir natürlich da auch nicht den Anschluss verlieren.
Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, also auch aus den Dokumenten
Informationen
zu saugen. Ja.
Genau.
Angefangen Personalausweisdaten automatisiert auslesen, Mietvertragsdaten automatisiert auslesen, daraus Kontakte anlegen, daraus dann auch Mieterlisten erstellen, Schwärzen von Dokumenten ist eigentlich auch kein Thema mehr, da automatisiert personenbezogene Daten zu anonymisieren, mit Human in the Loop Editierungsmöglichkeiten, da fällt einem natürlich ganz viel ein, wenn man da tiefer einsteigt. Wo siehst du für euch da den größten Hebel?
Ich glaube, ich kann das noch gar nicht so sagen. Also die KI, die ist ja so schnell, also die entwickelt sich so schnell weiter. Es gibt so viele Neuerungen. Also wenn ich mir vorstelle, was ich mir letztes Jahr im Mai, Juni, Juli angeschaut habe, was die KI kann und was die mittlerweile kann. Es fängt an von der Bildbearbeitung. Also man kann ja auch viele Bilder gar nicht mehr erkennen. Ist das ein echtes Bild oder ist es von der KI erstellt? Und da gibt es natürlich auch viele Fallen, wo man vorsichtig sein muss. Aber ich kann dir Stand heute nicht sagen, was am wichtigsten in der KI ist, weil es ist so schnelllebig ist und da so viel passiert. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Für uns ist es als Unternehmen wichtig, dran zu bleiben. Wo es sich hin entwickelt, kann ich Stand heute leider noch nicht sagen.
Du hast eben von der Planung 2026 gesprochen. Mhm. Was plant ihr? Also,
was planen wir?
Was plant ihr? Wo soll es hingehen? Um wie viel Prozent wollt ihr wachsen?
Gut, unser Wachstum die letzten Jahre waren immer zwischen 25% und 30%. Das streben wir natürlich auch dieses Jahr wieder an. Wachstum passiert ja nicht einfach darum, dass wir sagen, okay, wir schauen mal, wir stellen Personal ein und dann gucken wir, wie es sich entwickelt, sondern wir planen natürlich unsere Zahlen relativ genau auf die einzelnen Mitarbeiter. Wir haben die Kennzahlen, die Anforderungen der Mitarbeiter in den letzten 3 Jahren nicht verändert, sondern wir haben einfach Personal weiterhin eingestellt, um das gleiche System weiter so zu fahren. Wir erwarten gewisse Transaktionszahlen von unseren Verkäufern, wir erwarten gewisse Quoten von unseren Akquisiteuren und wenn ich mehr Verkäufe machen möchte, brauche ich mehr Akquisiteure, brauche ich mehr Verkäufer, um das dann auch so abzubilden. Ich kann nicht die Last auf einem Helden, die ganze Last, der die Last tragt, sondern es muss ein System geben, der diese Last trägt und das alles abbildet. Und wenn man mit einem System arbeitet und ich ganz genau weiß, okay, ich kann das reproduzieren auf einzelne Marktgebiete, kann ich mein Marketingbudget anpassen und in anderen Marktgebieten das Gleiche reproduzieren, sowohl im Marketing als auch im Einkauf und im Verkauf. Und so kann man konstant wachsen mit der gleichbleibenden Qualität.
Das Marketing ist sicherlich ja auch nicht ganz unerheblich beteiligt am Wachstum. Haben wir jetzt noch so gut wie gar nicht drüber gesprochen.
Ja.
Und wenn man dich so verfolgt und dir zuhört, weiß man, dass du natürlich alles trackst. Wir waren eben in deinem Büro, da habe ich auch diverse Sportvereine gesehen, wo ihr als Weitblick engagiert seid. Wir haben eben über Marktanteile gesprochen. 20% hast du mal als Zielmarktanteil in dem Zusammenhang genannt. Was tut ihr, um quasi, damit kein Weg an Weitblick vorbeiführt in eurer Region?
Ich glaube, das Schlagwort ist crossmediale Werbung. Crossmedial heißt einfach, sowohl im Online-Bereich als auch im Offline-Bereich stark präsent zu sein, kontinuierlich Werbung zu machen, keine Ballons steigen zu lassen, die dann irgendwann verpuffen, sondern kontinuierlich im gleichbleibenden Abstand Werbung zu schalten in den einzelnen Medien, aber auch Präsenzveranstaltungen zu besuchen in der Persona von unseren Regionalleitern, von der Geschäftsleitung, wie du jetzt auch erwähnt hast, diese Sportveranstaltungen. Es bringt nichts, Werbebanner in einem Sportverein zu machen, wenn da keine Person dahinter steht. Und wir sagen auch, wir machen keine Werbung, die wir nicht messen können. Und wenn jetzt beispielsweise ein Mitarbeiter bei einem regionalen Sportverein tätig ist oder sein Kind dort spielt und er regelmäßig dort vor Ort ist, dann macht es für uns Sinn, dort Werbung zu machen, weil dann die Werbung vom Unternehmen auf diese Person reproduziert wird und dementsprechend haben wir dann auch ein Gesicht dahinter. Und das ist das Wichtige. Die Menschen brauchen Vertrauen, die Menschen brauchen ein Gesicht hinter der Marke und das versuchen wir natürlich durch den Namen Weitblick nicht auf eine Markenperson, wie zum Beispiel mich oder den Alex zu setzen, sondern wir möchten die Firma Weitblick als Marke nach außen präsentieren mit den verschiedenen Gesichtern. Es gibt viele Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, die natürlich sich auch engagieren in Sportvereinen und da ist es auch wichtig, dass sie auch präsent sind. Also wir machen keine Werbung, einfach, wie gesagt, vorher schon Ballon steigen, um mal zu gucken, was passiert, sondern wir machen das schon mit System. Und das seit Jahren und es funktioniert. Also wir haben verschiedene Leadquellen, die wir haben und da gehört natürlich auch das Netzwerk dazu. Also Netzwerkarbeit ist extrem wichtig, um natürlich Empfehlungsgeschäfte zu generieren und Empfehlungsgeschäfte sind mit die einfachsten Geschäfte, die wir in unserer Branche haben können.
Was tut ihr, um das zu systematisieren und auch auswertbar zu machen? Gerade bei Offline-Marketing ja nicht ganz trivial, da auch das messbar zu machen.
Das hat mir und dem Alex jeder gesagt, dass man die Offline-Werbung nicht messen kann. Ich glaube, wir haben den Immobilienmarkt bewiesen, dass es machbar ist, indem wir verschiedene Tracking-Nummern, E-Mail-Adressen, QR-Codes haben und jede einzelne Offline-Werbung auch messen können, indem wir wissen, welches Telefonat kam über welche Tracking-Nummer und können das auf die einzelne Aktivität setzen und wissen dann ganz genau mit unseren Tracking-Nummern, die tatsächlich sehr viele sind, wissen wir ganz genau, okay, von welcher Aktivität kam welcher Lead und so können wir am Jahresende auswerten, hat das Fest Sinn gemacht oder hat diese Veranstaltung einen Mehrwert gebracht und dann wissen wir auch tatsächlich, wie viel Provisionsvorlauf haben wir reingeholt, also wie viele Aufträge und wie viel echten Umsatz haben wir generiert durch die einzelnen Offline-Werbeaktivitäten.
Das heißt, ihr habt wahrscheinlich hunderte von Rufnummern im Einsatz und habt die den unterschiedlichen Marketingaktivitäten zugeordnet, sodass, wenn jemand anruft über diese Nummer, wird als Leadquelle dann auch das entsprechende die Marketingquelle hinterlegt und daran könnt ihr am Jahresende sagen, okay, Werbung bei Basketball Ludwigsburg. Ich weiß jetzt nicht, wie der Verein heißt. Wie heißt er?
MHP Riesen Ludwigsburg.
MHP Riesen Ludwigsburg hat x Euro Umsatz gebracht. Ja, genau. Und hat sich der Marketing-Einsatz in diesem Jahr gelohnt oder nicht? Und was können wir tun, um das noch weiter auszuweiten?
Genau.
Und da setzt ihr dann wahrscheinlich auf so Anbieter wie Mattel so, die ja diese nur, ich komme aus dem Gelbe Seiten-Umfeld. Ich habe früher 8 Jahre lang bei Gelbe Seiten gearbeitet und das war natürlich, war immer das Thema, wie bekommen wir eigentlich diese Printanzeige gemessen und wir haben halt Tausende, Zehntausende von diesen Nummern dann auch entsprechend in diese Gelbe Seiten-Pakete reinkonfiguriert, damit zwar auch am Ende des Tages den Kunden sagen konnten, hier sind so und so viele Anrufe über deine Werbung in den gelben Seiten gekommen und letztendlich ist das ja nichts anderes übertragen jetzt auf das Thema Immobilien. Ja, da gibt es Anbieter wie Mattel so, die darauf spezialisiert sind, diese Nummern bereitzustellen.
Hätten wir uns schon früher kennengelernt, hätte ich mir viel Arbeit gespart, höre ich gerade hinauf.
Nee, aber das ist ja cool und ich habe das noch nie gehört, dass das jemand im Immobilienmarkt in dieser Intensität, wie ihr das macht, betreibt. Ja, Wahnsinn. Und das macht das 6-köpfige Marketing, ja?
Genau.
So, und diese Nummern, die habt ihr dann bei den Basketballern auf den entsprechenden Werbeplakaten?
Auf den Werbeplakaten. Es fängt an von Flyer, Bierdeckel, Plakaten, Werbeschilder, Zeitungsanzeigen, überall haben wir verschiedene Telefonnummern und so können wir die Sachen auch tracken.
Ja, cool. Das Thema Bewertung, würde ich jetzt sagen, geht ihr ähnlich strukturiert und professionell an. Was macht ihr, um für euch auch gute Bewertungen reinzuholen, um das Qualitätsversprechen, was er dann auch nach außen hin macht, eben auch zu zeigen über die entsprechenden Bewertungen, dass das auch eingehalten wird?
Ja, wir fragen die Käufer und Verkäufer, ob sie uns eine Bewertung abgeben. Wir schicken dann eine Mail raus, wir rufen nochmal hinterher. Bewertungen sind extrem wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Ich sage immer, Google ist mit eines der wichtigsten Tools, auch für kleinere Immobilienmakler in der Region, weil man natürlich sieht, okay, einen Verkäufer oder einen Erbe, der von weiters wegkommt und einen Makler in der Region sucht, findet na auch einen kleineren Makler relativ schnell und gut, wenn er sein Google My Business Account sauber pflegt, mit wenig Kosten und viel Arbeitseinsatz. Und dadurch kann man auch viele Aufträge generieren. Ich finde, Google My Business ist eine riesen Plattform, die Leute zu wenig nutzen, um sich am Markt zu präsentieren. Also wenn ich selber irgendwo in einem fremden Land oder in einer fremden Stadt bin und ein Restaurant suche, schaue ich mir auch die Bewertungen an. Wenn ich da nur 2 oder 3 Sterne-Bewertungen sehe, dann meide ich eher das Restaurant. Aber wenn ich sehe, da sind 300 Bewertungen von 4 Komma, dann denke ich, okay, dann muss da auch was richtig funktionieren. Und das ist auch für uns wichtig. Nur 5 Sterne-Bewertungen ohne Kommentare sind auch unglaubwürdig, muss man ganz klar sagen. Aber wenn man einen gesunden Schnitt von 4,5 bis 5 hat im Google-Ranking, also bei den Bewertungen, mit mehr als 50 Bewertungen, ist es schon eine messbare Größe, wo die Leute auch was mit anfangen können.
Geht ihr dann auch auf die unterschiedlichen Shops, also eure Niederlassungen, dass die Bewertungen dann auch in dem Shop ankommt, wo der betreffende Mitarbeiter die Transaktion auch betreut hat?
Ja, das haben wir natürlich. Das machen wir mit E-Mails auch automatisiert in unserem Prozessbaum, dass die E-Mail nach dem Verkauf rausgeht. Auch nochmal eine SMS mit dem direkten Link, dass man bequem vom Smartphone die Bewertung auch durchführen kann. Viele haben kein Google-Konto, das heißt, die können keine Google-Bewertung machen. Da gibt es aber noch andere Plattformen. Also wir versuchen schon kontinuierlich die Bewertungen einzuholen. Klar, wir sind natürlich abhängig von den Kaufinteressenten oder von den Käufern und Verkäufern, dass sie auch tatsächlich die Bewertung abgeben. Aber grundsätzlich ist es schon unser Ziel, so viele Bewertungen wie möglich zu generieren.
An welchem Zeitpunkt dockt ihr dann mit der Bewertungsfrage an? Am Notartermin beziehungsweise kurz danach? Oder macht ihr das vielleicht auch nach, einige Makler machen das ja auch nach Besichtigungen, dass sie auch gezielt nach Besichtigungsterminen Bewertungen einholen? Wie geht ihr davor?
Am Moment, wenn alle Beteiligten am glücklichsten sind. Und das ist direkt nach dem Kaufvertrag. Ich glaube, da ist die Euphorie und die Freude noch am größten. Und da machen wir das. Nach einer Besichtigung haben wir uns auch überlegt, aber das ist natürlich ein Thema. Wir wollen qualifizierte, aussagekräftige Bewertungen haben, auch in Textform mit ein paar Zeilen. Und da ist wichtig, natürlich auch die Kundenerfahrung vom kompletten Prozess zu haben, und das ist für uns wichtig. Lieber ein paar weniger, dafür qualifizierte, als zu viele. Und so bauen wir eigentlich unser ganzes Unternehmen auf. Nicht schneller, weiter, größer, sondern stabil, sicher und mit einem gesunden Wachstum.
Mhm. Ihr seid jetzt mit 50 Mitarbeitern ja auch wieder an so einer Schwelle, wo man häufig dann nochmal eine zusätzliche Leitungsebene einziehen muss. Habt ihr das schon getan oder steht ihr jetzt quasi davor? Oder müsst ihr das nicht, weil ihr eine ganz andere Strukturform wählt?
Nee, tatsächlich sind wir so, wie wir aufgestellt sind, zufrieden. Wir wachsen, natürlich geht es von Standort zu Standort. Gibt es natürlich Standortleiter, die es natürlich in Zukunft geben werden muss, weil sonst wird es nicht funktionieren. Der Alex und ich, wir können uns nicht zerreißen. Es ist natürlich immer schwierig, überall auf jeder Veranstaltung zu tanzen, auf jeden Objektaufnahmetermin dabei zu sein. Das kriegen wir natürlich von der Manpower gar nicht hin. Deswegen ist es wichtig, dass wir gute Mitarbeiter haben, die natürlich da auch Verantwortung übernehmen wollen und können. Und da arbeiten wir natürlich mit verschiedenen Coaches zusammen, die Mitarbeiter auch weiterentwickeln, weil nicht jeder gute Vertriebler oder gute Mitarbeiter ist auch eine gute Führungskraft. Und auch da haben wir einen Lernprozess, wo die Mitarbeiter sich weiterentwickeln, und da kristallisiert sich relativ schnell heraus, wer hat das Potenzial, um eine Führungskraft zu sein und wer nicht.
Mhm. Ja, logisch. Von den 50 Mitarbeitern, wie viele sind davon dann Führungskräfte?
Sechs.
Ja. Inklusive den beiden Geschäftsführern?
Nee, plus natürlich noch die Geschäftsführung. Und unser Head of Marketing, der unsere Marketingabteilung leitet, unser Projektleiter, der unsere Bauabteilung leitet. Es gibt natürlich verschiedene Bereiche, wo wir natürlich Führungskräfte brauchen, die einzelnen Bereiche zusammenhalten.
Die Firma Weitblick, ihr fokussiert euch auf das Thema Bestandsimmobilienvermittlung. Ihr macht auch Bauträgerprojekte oder Neubauprojekte. Was sind da für euch auch mögliche Wachstumsmöglichkeiten in angrenzende Geschäftsfelder?
Also ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also wir sind wir möchten Spezialist für wohnwirtschaftliche Immobilien, vorwiegend im Bestandsbereich sein, machen auch Neubauvertrieb. Wir haben uns klar dazu positioniert, dass wir nicht selber bauen möchten. Wie gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst, und versuch das zu perfektionieren. Das Immobilienfeld ist ja riesig, vom Kapitalanlegergeschäft zu Gewerbeimmobilien, Neubauprojekte und. Und für uns ist wirklich nur dieses kleine Geschäftsfeld das, was wir wirklich in Perfektion beherrschen möchten und auch ausbauen möchten. Und da möchten wir einfach der Profi und Experte vor Ort sein und die Kunden bestmöglich zu beraten.
Und räumlich, könnt ihr euch vorstellen, räumlich zu expandieren? Ich meine, das System Weitblick schreit ja danach, auch das überregional anzubieten. Ist das eine Option für euch?
Aktuell haben wir da keine Intention, das überregional anzubieten. Wir möchten ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen sein. Unser Ziel ist es, eins der größten inhabergeführten Immobilienunternehmen in Deutschland zu werden. Das ist ein großes und ambitioniertes Ziel. Wir arbeiten tagtäglich dran. Wenn wir es schaffen, sind wir stolz drauf. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir es probiert. Aber wir überstürzen nichts. Wir versuchen nicht Geschwindigkeit in den Vordergrund zu setzen, sondern Qualität, um kontinuierlich zu wachsen, gesund zu wachsen und die Qualität nicht im Wachstum zu verlieren. Und das ist so dieses große Problem, wo viele Unternehmen haben, dass umso größer sie werden, die Qualität immer schlechter wird, und das möchten wir nicht. Und da machen wir lieber gesunde Wachstumsschritte, als übereifrig da Entscheidungen zu treffen, die uns vielleicht dann die Qualität kosten und natürlich auch echte Kunden kostet. Weil das spricht sich natürlich schneller rum, wenn man eine schlechte Qualität hat, als wenn man eine gute Qualität hat. Der Ruf aufzubauen, das ist immer eine relativ schwierige Geschichte. Aber den Ruf zu ruinieren, geht relativ einfach. Und das hat was mit der Qualität zu tun. Deswegen versuchen wir, die Qualität beizubehalten und auch immer zu verbessern, immer am Puls der Zeit zu sein, wenn es um die Weiterentwicklung von Prozessen, Strukturen, aber auch Digitalisierungsabläufe und Innovation geht. Da versuchen wir immer am Ball zu bleiben. Wir sind noch jung, wir sind motiviert und wir haben Lust, auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen was am Immobilienmarkt zu bewegen.
Hört man mit jeder Faser im gesamten Podcast raus. Wenn du in die Zukunft guckst, sowohl des Maklerberufs als auch von Weitblick, fangen wir mal vielleicht mit dem Maklerberuf an. In dieser KI-dominierten Transformationszeit, in der wir gerade sind, Welchen Blick hast du auf die Zukunft des Maklerberufs?
Es werden weniger Makler, aber dafür bessere Makler. Also ich glaube, der Anspruch der Kunden wird immer größer. Also die Kunden haben einen immer größeren Anspruch. Also ich glaube, diese Halbherzigkeit im Maklertum, die wird immer schwieriger, die durchzusetzen am Markt, weil natürlich die Kunden einen hohen Anspruch haben. Auch durch KI und durch Google und können sie relativ selber sehr viel Erfahrung sammeln. Ich glaube, die Qualität der Makler muss besser werden, um den Berufsstand dann auch beizubehalten in Zukunft. Und es werden weniger. Ich glaube, da wird es viele Einzelkämpfer geben, die Schwierigkeiten haben. Ich glaube, es wird viele größere Makler geben, die mit einer guten Qualität arbeiten. Und es gibt viele One-Man-Shows, die auf Nahbarkeit setzen und die Kunden auf eine andere Weise betreuen, was auch wirklich gut ist und wo wir natürlich auch den ein oder anderen Auftrag verlieren, weil der Makler wirklich sich ganzheitlich um den Kunden kümmert, vom Einkauf, Verkauf. Und das schätzen viele Kunden auch. Also ich glaube, da gibt es so, das wird so diese Schere sein, entweder der ganz Große oder der ganz Kleine, entweder persönlich nah und transparent oder der Große systematisiert mit einem riesen Marketingbudget und einer super aufgestellten Kundenkartei. Oder der ganz Kleine. Ich glaube, so, das wird so diese zwei Bereiche geben, wo sich in Zukunft herausstellt. Also das wird in meinen Augen ein wichtiges Thema sein, dass man sich da professionell positioniert.
Und die Zielgruppe an Maklern, die ihr ansprecht, um sie in euer Weitblicksystem davon zu überzeugen, dass sie für euch, dass sie bei euch richtig sind, wie sieht so euer Idealmakler aus?
Jung, ambitioniert und talentiert.
Das heißt, den ihr entwickeln könnt?
Genau, den wir auch formen können, den wir noch weiterbilden können, der nicht starr in seinen Systemen und Strukturen ist, den wir natürlich noch ein bisschen biegen können, dem wir noch ein bisschen was beibringen können, um in unseren Prozessen dann auch bestmöglich zu arbeiten.
Das heißt jetzt, ich mit meinen 49 Jahren, wenn ich jetzt selbstständiger Makler wäre, das hört sich so für mich an, als wäre ich nicht so in eurem Sweet Spot unterwegs.
Müssen wir im Bewerbungsprozess prüfen.
Können wir gleich im Anschluss beim Lunch machen. Ja, also weil ihr letztendlich auch wahrscheinlich viel Technologieoffenheit und Prozessoffenheit für die Adaption in euer System auch braucht. Ne?
Ja.
So hört sich das jetzt für mich an. Ja. Okay, du nickst. Und wenn du jetzt auf Weitblick-Immobilien schaust, in 5 bis 10 Jahren, wie stellst du dir Weitblick-Immobilien vor?
Wie ich mir Weitblick-Immobilien vorstelle?
Ja. Genau, der weite Blick in die Zukunft.
Weite Blick in die Zukunft. Nein, wir ein wohnwirtschaftlicher Spezialist zu sein, mit unternehmerischer Präzision, professionelle Exposés, gute Strukturen, Prozesse, trotzdem die Nahbarkeit am Kunden nicht zu verlieren, Transparenz zu liefern und eine gute Qualität abzuliefern. Natürlich möchten wir wachsen. Unser Ziel, habe ich dir vorher schon gesagt, ist auch unser Ziel für die Zukunft. Das heißt, ein Wachstum werden wir probieren, aufrechtzuerhalten. Wenn wir sehen, es wird schwieriger, werden wir auch nicht auf Biegen und Brechen den Wachstum heraufbeschwören, sondern wir möchten tatsächlich gesund wachsen. Und wenn wir merken, es funktioniert nicht mehr, weil natürlich alle anderen Marktgebiete auch anders reagieren auf unser System, dann müssen wir natürlich auch da richtig agieren. Aber unser Ziel ist natürlich noch zu wachsen und viele Transaktionen abzubilden.
Mhm. Hast du eigentlich sowas wie einen Mentor oder jemanden, mit dem du gerne Sparring machst, um dich persönlich auch weiterzuentwickeln?
Ja, tatsächlich. Mein Sparringspartner ist eigentlich mein Geschäftspartner, Alex Wieland. Also wir tauschen uns ehrlich und direkt tagtäglich aus. Das ist extrem wichtig, dass man jemanden auf Augenhöhe hat, mit dem man sich auch professionell austauschen kann. Aber dann natürlich mit verschiedenen Mentoren habe ich natürlich auch, die mir in meiner Laufbahn extrem weitergeholfen hat. Und das schätze ich natürlich und bin auch sehr froh über diesen Input, wenn man da jemanden an der Hand hat oder hatte, wo einem viel schon mitgeben konnte, viele Fehler vielleicht nicht selber machen musste, was ja der andere davor schon gemacht hat, ist für den Erfahrungsaustausch extrem wichtig.
Hm. Wie habt ihr zusammengefunden, der Alex Wieland und du?
Der Alex Wieland und ich haben zusammen bei einem regionalen Bauträger gearbeitet und er hat dort seine Karriere gemacht, wurde dort auch Geschäftsführer und ich habe die Firma Weitblick aufgebaut. Ich glaube, unser Erfolgsrezept war, dass wir nie über die Arbeit geredet haben. Wir waren immer privat befreundet, haben aber immer nur privat uns ausgetauscht und nicht geschäftlich. Wir haben das Geschäftliche und Private getrennt und dann 2020, wollte der Alex sich verändern und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben für uns den Weg gefunden, wie es funktioniert und ich bin da sehr dankbar. Der Erfolg gibt uns auch recht, dass wir gemeinsam weit gehen können. Alleine kann man schnell gehen und gemeinsam kann man weit gehen. Das ist ja das Sprichwort und es zeigt auch bei uns die Gemeinschaft, dass wir im Team natürlich nochmal mehr bewegen können als alleine.
Wie habt ihr euch aufgeteilt oder macht jeder alles?
Nein, wie du es natürlich schon aus dem Podcast raushörst, bin ich eher der, wo sich ums Administrative kümmert und der Alex um den Einkauf, Verkauf. Also er arbeitet noch mit am Mann, was auch extrem wichtig ist, um auch unsere Vertriebler besser zu machen und selber noch im Einkauf Präsenz zu zeigen. Ich finde, ein gutes Unternehmen zeichnet sich immer aus, wenn auch einer der Geschäftsleitung mit am Tagesgeschäft noch mitarbeitet, weil man dann auch richtig gut situativ entscheiden kann, gerade wo wir jetzt 2023 diese Zinsveränderungen hatten, konnten wir relativ schnell agieren, weil wir halt mit am Markt gearbeitet haben und nicht nur am Unternehmen und dementsprechend ist das für uns ein Segen, dass wir uns so aufteilen können und beiden auch beide Geschäftsfelder dann auch Spaß machen. Also wenn wir zwei Vertriebler haben, die nur Vertrieb machen möchten, dann kann ich kein Unternehmen bauen. Und wenn ich aber jemanden habe, der ein Unternehmen weiterentwickelt und der andere richtig Spaß dran hat, sich noch zu challengen, mit am Mann zu arbeiten, dann ist das, glaube ich, ein Segen. Und da bin ich sehr froh drüber, dass wir uns so gut aufteilen können und dass es so funktioniert.
Wenn ich mir jetzt so eine Jahresauftaktveranstaltung bei euch vorstelle, hattet ihr die schon für 2026 oder findet die noch statt?
Unsere Jahresauftaktveranstaltung, die findet morgen statt.
Ah, morgen! Ja. In Augsburg bei Max Wolf.
Nee, die haben wir erst, die haben wir vormittags oder mittags und dann fahren wir abends nach Augsburg tatsächlich.
Ja, okay. Und wie muss ich mir die vorstellen?
Ja gut, da werden die Zahlen präsentiert vom vergangenen Jahr, die Erfolge, die KPIs, was natürlich auch wichtig ist für die Mitarbeiter, dass sie wissen, wo stehen wir als Unternehmen, wie kann ich das auch nach außen publizieren gegenüber unseren Eigentümern, gerade die Akquisiteure. weil für die ist das auch wichtig zu wissen, hey, wie stehen wir eigentlich, was sind unsere Transaktionszahlen, was sind unsere durchschnittlichen Vermarktungsdauer, was ist unsere Marktreue und. Das präsentieren wir. Dann natürlich schauen wir die größten Erfolge der Mitarbeiter des Unternehmens vom vergangenen Jahr an. Und dann schauen wir in die Planung 2026. Was haben wir vor? Was haben wir für einen Forecast? Wie viele Objekte haben wir im Bestand? Wie viel Provisionsvolumen haben wir im Vorlauf? Was gibt es für Neuerungen, gesetzliche Regelungen? Was gibt es für Trends, die wir zu beachten haben in diesem Jahr? Dann natürlich noch unsere Marketingmaschine. Wir werden schon ein paar Bekanntmachungen machen, was Veranstaltungen, Termine angeht, dass die Mitarbeiter sich darauf vorbereiten können. Personalplanung, Personalveränderungen, was gibt es für Positionswechsel, was gibt es für neue Stellen, die besetzt worden sind, und werden natürlich auch die neuen Mitarbeiter präsentiert und vorgestellt, und ja, so läuft es ab. Dann mit einem gemeinsamen Essen noch im Anschluss, ein Austausch unter allen Mitarbeitern, so stellen wir uns das vor.
Ja, sehr gut. Und Wer wird prämiert tatsächlich von den erfolgreichsten Vertrieblern? Geht es um Stückzahlen, Provisionsvolumen oder sowohl als auch?
Tatsächlich haben wir da drei Kategorien, wo wir eigentlich immer so über sie ermessen. Der am meisten Objekte akquiriert.
Ja, Anzahl Objekte eingekauft.
Dann die Transaktionen, also welcher Mitarbeiter hat am meisten Verkäufe gemacht, also unter den Vertrieblern, unter den Akquisiteuren. Und dann noch, welcher Mitarbeiter hat die meisten Kaltakquisen gebracht dieses Jahr?
Und was sind die Zahlen dahinter? Kannst du die nennen zu den einzelnen Mitarbeitern? Also jetzt ohne die Namen zu nennen.
Also die meisten Transaktionen, das sind wir immer so zwischen 30 und 35, wo ein einzelner Verkäufer im Jahr verkauft. Dann haben wir das Thema noch mit den Kaltakquisen. Also ein guter Verkäufer akquiriert vielleicht so zwischen 5 und 10 Kaltakquisen im Jahr. Wir hatten dieses Jahr einen, der 19 Kaltakquisen hat, was nicht mal ein Vertriebsmitarbeiter war, sondern ein Innendienstmitarbeiter, der einfach ein extrem gutes Netzwerk hat, viele Vermittler oder Tippgeber hat, und der hat tatsächlich 19 Kaltakquisen gebracht. Und dann die Akquisiteure, da ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also wir haben so einen Schnitt zwischen 70 und 100 Akquisen, und da schauen wir immer, wer die meisten Akquisen hat. Und da müssen wir natürlich auch morgen drauf schauen, wer die meisten Akquisen hat. Letztes Jahr waren es 128 Akquisen, wo der Mitarbeiter hatte am meisten. Und dieses Jahr müssen wir schauen. Ich habe es tatsächlich mir noch nicht angeschaut, werde ich nachher aber noch machen.
Sehr gut, ja, spannend. Und was ist das Preisgeld sozusagen, der Gewinn?
Das wird eine Überraschung.
Ich bin ja nicht da, leider.
Ja, nee, tatsächlich. Wahrscheinlich irgendein Ausflug oder so. Ja. Das kriegt man dann schon.
Ja. Also du strahlst über das gesamte Gesicht, ja, wenn wir über Prämierung sprechen. Ja,
ja, klar, das Challengen ist für uns extrem wichtig. Wir haben verschiedene Wettbewerbe übers Jahr verteilt, weil ich glaube, in einem guten Vertriebsteam gehören Wettbewerbe immer dazu, sich zu messen mit den Kollegen. Ich glaube, ab einer gewissen Gehaltsstruktur geht es auch nicht mehr um jeden Euro, wo man noch dazu verdient, sondern da geht es einfach darum, sich zu messen und zu challengen, wer ist der Beste, wer ist der Tollste. Das sind Vertriebler, und ja, das sollte man auch leben, und es gehört auch dazu. Wenn man das nicht machen möchte, ich glaube, dann ist ein Vertriebsunternehmen auch nicht das richtige für einen.
Ja. Bei dem ganzen System, was ihr aufgebaut habt bei Weitblick, da liegt es ja auch nahe, vielleicht dann doch Gedanken zu haben, auch in die Beratung von Maklern einzusteigen, wie das viele deiner Kollegen auch machen. Mhm. Wie denkst du darüber? Also der Unternehmensberater für Makler?
Ja, grundsätzlich andere Makler mit anderen Maklern sich auszutauschen oder manche Makler auch zu unterstützen, mache ich natürlich auch, aber jetzt eine Unternehmensberatung zu gründen, um Makler zu schulen, das ist jetzt nicht in meiner Intention, sondern mein primäres Ziel ist es, mit meinem Maklerunternehmen erfolgreich zu sein, uns weiterzuentwickeln. Und klar, wenn ein Kollege einen Austausch möchte, können wir das gerne machen. Ich biete auch so Vertriebsschulungen an, zusammen mit der Maklerakademie, mit dem Georg Ortner. Da mache ich auch ein paar im Jahr, aber wirklich nur auf kleiner Flamme. Für mich ist es tatsächlich mein primäres Ziel, unser Unternehmen bestmöglich aufzubauen, und da muss ich natürlich meine ganze Konzentration auch in unser Unternehmen oder für mein Unternehmen aufbringen.
Ja, ja. Total nachvollziehbar, halte ich auch für sinnvoll tatsächlich. Also Fokus hat, glaube ich, den wenigsten geschadet, ja. Beim Weg ins erfolgreiche Unternehmertum. Wir haben einen ziemlich breiten Ritt durch Weitblick Immobilien hinter uns. Luciano, haben wir was vergessen?
Tatsächlich fällt mir nichts ein. Wenn du noch eine Frage hast, kann ich die dir gerne beantworten.
Im Moment nicht. Im Nachgang vielleicht. Dann wir gehen jetzt noch Mittagessen und werden das schön noch ausklingen lassen, den Podcast. Von daher danke ich dir für deine Zeit, für deine Offenheit, über Weitblick und dich zu sprechen. Und ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe auch Spaß, wie du weißt und wie ihr als Hörer wisst, daran auch mal so ein paar Zahlen zu kneten und da eine Einordnung zu haben. Hast ein paar sehr interessante Benchmarks, KPIs mit uns geteilt. Von daher vielen Dank dafür. Meine abschließende Frage ist dann immer, wen würdest du mir denn mal empfehlen zu interviewen im Immo-Kaiser-Podcast?
Ich glaube, ein Unternehmer, der wirklich was bewirkt und nicht nur redet.
Jetzt kommt's. Wer ist es?
Spielt keine Rolle.
Darf ich mir selber ausdenken. Ja, das ist mir das Allerliebste, ja, wenn meine Frage wieder an mich zurückgerichtet wird. Aber ich werde interessante Interviewgäste für euch, liebe Hörer, auftun. Danke nochmal an dich, Luciano. Und dann, wir hören uns wieder in 2 Wochen mit dem nächsten Gast wieder um Dienstag, 6 Uhr. Schaltet ein, Immo-Kaiser Podcast. Time. Bis dahin. Ciao.
Neue Folgen von Immo-Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.